Wir wollen uns die beiden Männer aus dem Anspiel, die an der Hinrichtung Jesu Christi maßgeblich beteiligt waren, etwas näher ansehen. Pontius Pilatus und der Hauptmann. Kennt ihr die Redewendung von Pontius zu Pilatus gehen oder schicken? Wenn wir heute sagen, jemanden von Pontius zu Pilatus schicken, dann meinen wir jemanden von einem zum anderen schicken oder ihn zwecklos hin und her zu schicken. Zum Beispiel irgendwelche nutzlosen Hin- und Herlaufereien zwischen mehreren Stellen, bei Ämtern, Behörden und so weiter. Das wird häufig so bezeichnet. Diese Redewendung, sie lässt sich ja offensichtlich aus der Bibel ableiten. Sehen wir mal, wie ging es eigentlich weiter? Gestern Abend haben wir gemeinsam das Abendmahl gefeiert, nachdem Jesus mit seinen Jüngern das am Donnerstagabend gefeiert hatte. Da gingen sie an den Ölberg. Da hatten wir dann gestern aufgehört. Nun, als sie dann an dem Ölberg angekommen sind, da kamen sie an ein Grundstück und dieses, ein Garten, der wird genannt Gethsemane. Das erste G, wir werden drei Gs in unseren Stationen antreffen. Das erste G, Gethsemane. Dort in diesem Garten machten sie Halt. Jesus, er zog sich ein Stück weit von ihnen weg, zunächst noch mit drei weiteren, dann ging er noch ein Stück weiter für sich alleine und er zog sich zum größten Gebetskampf zurück. Hier in Gethsemane auch war es, als Judas, einer seiner Gefolgsleute, ihn verraten hatte. Mit Soldaten und anderen kam er und verriet ihn mit einem Kuss und sie nahmen ihn gefangen. Nun, als sie ihn gefangen genommen haben, dann führten sie ihn zunächst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von dem aktuellen Hohenpriester Kaiphas. Hannas, er war vorher der Hohepriester und er genoss wohl noch sehr großes Ansehen. Deswegen hatten sie ihn zuerst zu ihnen geführt. Vielleicht hatte er es auch so gewünscht. Von dort, als er dort verhört wurde, da brachte man ihn zu Kaiphas selbst, zu dem aktuellen Hohenpriester. Und hier waren auch schon die anderen Schriftgelehrten und Ältesten versammelt. Und die Verhöre, sie zogen sich die ganze Nacht hin. Ganze Nacht auf den Freitag und gegen Morgen, frühmorgens heißt es, dann brachten sie ihn zu Pilatus. Pontius Pilatus, während des Verhöres hörte er, dass er ein Galiläer war und dass er aus Galiläa kam. Das war der Bereich, wo Herodes für zuständig war. Dann hat er ihn zu Herodes geschickt. Herodes hatte ihn befragt, hatte sich gefreut, dass Jesus kommt, wollte Wunder von ihm sehen. Letztendlich hat er keine Schuld an ihm gefunden, auch nicht das bekommen, was er eigentlich wollte und schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Bei Pilatus, da war er auf dem Richtplatz und da gab es ein Mosaikpflaster, ein Steinpflaster, das wird genannt Gabbata. Das zweite G, eine wichtige Station auf dem Leidensweg Jesu nach Gethsemane, Gabbata. Nun, durch dieses ganze Hin- und Herschicken von Pilatus aus zu Herodes, wieder zurück zu Pilatus, daher kann man wohl die Redewendung ableiten, jemanden von Pontius zu Pilatus schicken, sehr gut nachvollziehen. Wir haben in dem Anspiel einen nachdenklichen, einen verunsicherten, einen sehr unruhigen, ja vielleicht sogar verärgerten Pilatus gesehen. Dieser Pilatus, er hatte sicherlich schon unzählige Hinrichtungen miterlebt oder verordnet. Warum war diese so ganz anders, so außergewöhnlich? Warum fand er keine Ruhe darüber? Eigentlich hätte Pilatus mit dieser Angelegenheit gar nichts zu tun gehabt. Denn religionsgesetzliche Konflikte, die mussten die Juden unter sich selbst lösen. Das wussten die Juden aber. Und weil sie wollten, dass Jesus getötet wird, sie es aber nicht ausführen durften, früher die Juden, die hatten ja die Tötung durch Steinigung oft vollzogen. Jetzt unter dem Machtbereich der Römer war ihnen die Todesstrafe verboten. Da sie aber wollten, dass Jesus umgebracht werden sollte, wollten sie eine politische Sache daraus machen, sodass die Römer diese Hinrichtung dann ausführen sollten. Und so kam Pilatus eben ins Spiel. Sie hatten ihn nämlich der Volksverhetzung und des Aufruhrs angestiftet, viele verschiedene Falschanschuldigungen, auch dass er angeblich nicht die Steuer zahlen wollte und andere dazu verleitete, nicht Steuern zahlen zu wollen und so weiter. Und so kam Jesus vor Pilatus. Und Pilatus, er führte hier einen sonderbaren Prozess. Bevor wir jedoch Pilatus vorschnell verurteilen, da frage ich, wie würdest du entscheiden? Wie würde ich selber entscheiden, wenn ich jetzt an der Stelle von Pilatus wäre? Die ganze Situation da, sie kommen mit Jesus zu mir, bringen diese Anschuldigung und ich stehe jetzt da als Unbeteiligter. Versuchen wir uns mal in Pilatus ein wenig hineinzuversetzen, seinen Gedanken, seinen Gefühlen nachzuspüren. Wie ist es ihm in diesem Prozess wohl ergangen? Hat er es sich leicht gemacht? War das für ihn einer von vielen, die er schnell mal hat hinrichten lassen? In allen vier Evangelien lesen wir haben es auch schon in der Textlesung gesehen und verschiedenen anderen Situationen auch im Anspiel, dass dort ein Zwiegespräch oftmals stattgefunden hat. Pilatus, er spricht mehrmals mit Jesus. In Johannes 18 sehen wir es in einem längeren Abschnitt. Und er will von ihm wissen, ob er wirklich der König der Juden sei und was er eigentlich getan habe. Jesus, er bestätigt es, dass er der König ist. Aber er sagte auch, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. Pilatus fragt weiter, so bist du dennoch ein König? Johannes 18, Vers 37 und 38. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Wenn man die Berichte der anderen Evangelien mit einbezieht, da stellen wir fest, Pilatus ist total verunsichert. Die Juden, sie klagten Jesus an, aber er fand gar keine Schuld an ihm. Was er auch nicht gefragt hätte, es wäre nicht etwas, was des Todes schuldig wäre. Sogar seine Ehefrau, sie warnte ihn vor einer Verurteilung. Sie hatte nämlich einen bösen Traum von ihm gehabt. Was sollte er nun tun? Seine Frau bestätigte eigentlich das, seine Erkenntnis, seine Auffassung, seine Absicht. Aber die jüdischen Anführer, sie wiegelten das Volk dermaßen auf und das setzte Pilatus immer stärker unter Druck. Wie konnte er diese Situation jetzt entwirren? Wie könnte er das Ganze auflösen? Er hatte einen Einfall. Er würde Jesus auspeitschen lassen, in der Hoffnung, dass diese Folter die Juden besänftigen würde und sie Jesu Freilassung akzeptieren würden. Doch er täuscht sich, denn sie forderten weiter das Todesurteil. Und Pilatus erwiderte in Johannes 19, Vers 6 und 8, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr. Pilatus fürchtete sich, weil diese Worte der Juden in seinen Augen vielleicht eben genau der Wahrheit entsprachen. Er behauptet von sich, er sei der Sohn Gottes. Das wäre ein Hohn für die Juden, aber Pilatus war sich gar nicht mehr so sicher, ob das eine Anmaßung ist oder ob das nicht Realität ist. Wenn das also stimmte, konnte er doch kein Todesurteil fällen. Und wir merken, dass Pilatus die Sache keineswegs auf die leichte Schulter nahm. Er ging wieder hinein, um mit Jesus zu sprechen. Und nach diesem Gespräch war für Pilatus der Fall eigentlich klar. Er war von Jesu Unschuld überzeugt und folglich hatte er nun fest im Sinn, den Angeklagten freizulassen. Doch die führenden Juden, sie legten noch einen drauf. Johannes 19, Verse 12 und 13 sagen sie, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus. Das hat gesessen. Er als Abgesandter des Kaisers wollte sich doch profilieren, wollte Gunst beim Kaiser um die Stellung zu behalten oder vielleicht sogar noch weiter aufzusteigen. Hier nach dem letzten Wortwechsel mit den Juden, da gab er letztendlich dem Druck der Juden nach und verurteilte Jesus schließlich doch zum Tod am Kreuz. Wie hättest du entschieden? Als ich mir selbst die Frage stellte, dachte ich, nun nach den ganzen Informationen, die ich hatte, es sind ja einige Gespräche geführt worden. Er hatte Jesus immer wieder gefragt, ging zurück, ging wieder raus. Die Juden, die frommen Juden durften ja nicht reinkommen, weil sie sich nicht verunreinigen durften. Und so erging er immer raus und rein, als wäre er nicht der Machthaber, sondern ein Spielball. Und die ganzen Informationen, die er sich jetzt von Jesus geholt hatte, die Anschuldigungen, die sie dort gegen ihn gebracht haben, und er wusste jetzt ganz genau, er ist unschuldig, das ist nur der Neid, den sie ausgesprochen haben, und aus Neid wollten sie ihn zum Tod verurteilt sehen. Nun, würde ich einen Unschuldigen zum Tode verurteilen? Vielleicht eine leichte Strafe, aber doch nicht gleich zum Tod verurteilen. Nur weil er irgendeiner religiösen Gruppe nicht passte? Dazu hatte meine Frau mich auch noch gewarnt. Sie hatte einen merkwürdigen Traum und sagte, hab mit ihm bloß nichts zu schaffen, also tu ihm gar nichts an. Lass deine Finger aus dem Spiel. Und überhaupt auch die Art und Weise, wie Jesus sich verhielt in dem ganzen Prozess. Ich würde mich dem Willen der Ankläger vermutlich nicht fügen. Nun, wenn nötig, da hätte ich ja ein Heer von Tausenden von Soldaten und sie wären schon in der Lage, hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen und das Ganze aufzulösen hier. O Pilatus, denken wir, du hast kein Rückgrat. Wie nah warst du dran? Du hast die Wahrheit gekannt. Es wäre in deiner Macht gewesen, Jesus am Leben zu lassen. Aber du wolltest nicht. Pilatus, er war doch frei zu entscheiden. Weshalb hat er sich zur Verurteilung entschieden und nicht zum Freispruch? Es war die Furcht vor den Menschen. Furcht davor, dass er die Gunst beim Kaiser verliert. Furcht davor, seine Macht einzubüßen, zu verlieren vielleicht. Furcht davor, hier einen großen Menschenaufstand zu haben. Wir sehen, Pilatus war eben doch nicht so frei. Er war gefangen von der Menschenfurcht. Und diese Menschenfurcht, sie ließ ihn falsche Entscheidungen treffen. Und während ich oder wir noch den Kopf über Pilatus schütteln, da merke ich, dass ich mit Pilatus vielleicht doch mehr Gemeinsamkeiten habe, als ich gedacht habe. Im Grunde bin ich genau wie Pilatus. Nicht der Tat nach, sondern dem Verhaltensmuster nach. Wie oft habe ich schon den falschen Weg gewählt, obwohl ich den richtigen gekannt hätte? Wie oft habe ich mich schon gefürchtet vor dem, was die anderen zu meiner Entscheidung sagen würden? Ich war feige, ich war egoistisch, ich würde mein Ansehen verlieren oder was auch immer. Da habe ich sogar Sünde in Kauf genommen, zugunsten des vermeintlich leichteren Weges, den ich durch meine Entscheidung dann auch ging. Ich war eben auch nicht frei, sondern gefangen von der Menschenfurcht, von der Feigheit, von meinem Egoismus. Ich wollte nicht zu meinem Fehler stehen, aus Angst vor einer Blamage. Ich traf die mutige Entscheidung nicht, denn was würden schließlich die anderen sagen? Vielleicht kennst du diese und weitere Gefängnisse ebenfalls. Ich werde etwas konkreter. Du sitzt hier und weißt genau, ich bin gemeint. Ich muss eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Ich habe das schon so oft gehört, das Kreuz, es steht auch für meine Schuld. Und du denkst auf der anderen Seite, aber was werden die anderen sagen? Oder dir kommen Gedanken, werde ich es überhaupt durchhalten? Du weißt genau die ganze Sache, ich muss ganze Sache mit Gott machen. Ich hatte mal einen Anfang gemacht, aber ich bin irgendwo stecken geblieben. Ich weiß, er ist für meine Schuld gestorben. Ich will auch ein Leben mit ihm führen. Aber mich ganz ihm ausliefern, ihn bezeugen vor der Welt, sichtbar und unsichtbar, und irgendeine Furcht hält dich zurück. Du weißt, Jesus, er hat alles für mich getan. Er ging bis aufs Äußerste. Er war nicht nur bereit, es zu tun, er tat es auch. Was bin ich meinerseits jetzt bereit, für Jesus zu tun? Wo will er mich gebrauchen? Und du denkst, was kann ich denn schon? Oder die anderen, die können es doch viel besser. Du weißt, ich sollte auf die Person zugehen, um die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Und du denkst, im Grunde hat die Person doch eigentlich mehr Schuld. Ich wurde doch dermaßen verletzt. Und wir waschen unsere Hände in Unschuld, legen uns das so zurecht, dass wir da fein raus sind oder meinen, da fein raus zu sein. Aber bei Gott zieht das nicht. Selbst im evangelischen Glaubensbekenntnis werden jeden Gottesdienst die Worte rezitiert: gelitten unter Pontius Pilatus. So unschuldig er sich vielleicht am Anfang gefühlt hat oder sich fühlen wollte. Ich habe alles versucht, ich habe alles unternommen, es liegt nicht mehr in meiner Hand. Ich habe mir sogar öffentlich die Hände waschen lassen oder gewaschen. Und doch wird bis heute rezitiert: gelitten unter Pontius Pilatus. Und wir müssen zugeben, wir sind im Grunde nicht besser als Pilatus. Wir haben oftmals das gleiche Verhaltensmuster. Nun, was wäre geschehen, wenn Pilatus den Mut gehabt hätte, in seiner Freiheit sich für die Wahrheit zu entscheiden? Vielleicht hätte er etwas eingebüßt, vielleicht hätte er sein Ansehen, vielleicht sogar seinen Posten, seine Macht eingebüßt, aber dafür das Heil gefunden. Ganz nach der Aussage Jesu aus Matthäus 16, 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Hier geht es um eine Freiheit mit einer einzigartigen Qualität. Es ist die Freiheit, um nichts kämpfen zu müssen, weder um Anerkennung, um Ansehen, um Macht, um Geld. Es bedeutet, dass die Qualität und das Gelingen meines Lebens nicht von solchen Dingen abhängt. Diese Freiheit beinhaltet die Gewissheit, alles Nötige von Jesus zu bekommen und in jedem Moment total von Jesus geliebt zu sein. Wer diese Freiheit hat, ist bereit, sein Ansehen, seine Macht, sein Geld und so weiter, um der Wahrheit willen, das heißt um Jesu willen, zu riskieren, ja sogar zu verlieren. Nicht, weil er selbst so gut ist, sondern weil es in Johannes 8, Vers 36 heißt: wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und Jesus allein kann uns diese Freiheit schenken. Er tut das durch den Heiligen Geist, der an uns wirkt und in uns wohnt. Dieser erinnert uns immer an die Liebe, die Jesus zu uns hat. Die Liebe, die nie aufhört. Die Liebe Jesu, die so stark war, dass er alles losgelassen hat, um uns zu befreien von allem, was uns wiederum gefangen nehmen möchte. Jesus hatte eine solche Freiheit, dass er sogar bereit war, sein Leben loszulassen für uns. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er allen Mächten, die uns gefangen nehmen wollen, ihre Macht wiederum genommen. Wenn wir mit Jesus gehen, haben wir volle Freiheit bei unserer Entscheidung. Nun, ich persönlich weiß, dass ich immer wieder mal versagen werde. Paulus beschreibt es auch in Römer 7. Was er eigentlich tun möchte und letztendlich tut, ja. Und trotzdem will ich nach dieser Freiheit streben und immer mehr lernen, in dieser Freiheit zu leben. Und das ist möglich, weil Jesus mich erlöst hat. Wenden wir uns dem Hauptmann zu. Von dem römischen Hauptmann, da liest man ja gar nicht so viel in der Bibel. In Lukas 23, 47 hat uns Nico vorgelesen: als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte: wirklich, dieser Mensch war gerecht. Und ich fragte mich, wie kommt dieser Hauptmann zu so einer Aussage? Kaum liest man etwas von diesem Hauptmann, noch nicht mal, dass irgendwie ein Zwiegespräch zwischen ihm und Jesus stattgefunden hat. Und jetzt sagt er, das war ein gerechter Mensch. Was wusste er überhaupt über Jesus? Ich habe mal ein paar Dinge zusammengetragen. Eventuell hatte er schon mal was von seinem Kollegen gehört, von dem Hauptmann zu Kapernaum, dessen Knecht Jesus mal geheilt hatte. Kann sein. Möglicherweise war er beim Verhör dabei und hatte das Ganze mitgehört, als er von Pilatus verhört wurde. Er hörte die Anklagen der Schriftgelehrten und er hörte die Antworten Jesu, beziehungsweise als er schwieg und sich gar nicht verteidigte oder sich auch gar nicht beschwerte. Auf jeden Fall war er bei der Folterung dabei und erlebte, wie Jesus widerstandslos wie ein Lamm diese furchtbaren Grausamkeiten über sich ergehen ließ. Auf dem Weg zur Kreuzigung bemerkte der Hauptmann, wie Jesus sich selbst um die weinenden Frauen kümmerte. Er sagte zu ihnen, weint nicht um mich, weint vielmehr um euch und um eure Kinder. Dann, schon am Kreuz hängend, kümmerte er sich um seine Mutter. Ja, sogar um die Verbrecher, die links und rechts neben ihm gekreuzigt wurden. Mittlerweile sind wir beim dritten G angekommen, nach Gethsemane und Gabata, bei Golgatha, dem dritten G. Golgatha heißt Schädelstätte. Und natürlich bekam er mit, wie Jesus ihn, sich persönlich um diesen Hauptmann gekümmert hatte und um die anderen Peiniger um ihn herum, als er bei seinem himmlischen Vater um Vergebung für sie bat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun, während er die Gekreuzigten bewachte, da bekam er auch die Äußerung und den Spott der Vorübergehenden mit. Wir haben es in dem Anspiel gesehen, wie alles sich in ihm widerstrebte gegen diesen Pöbel. Er hörte den herzzerreißenden Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das zog sich bei ihm alles zusammen. Und er hörte das anvertrauende Gebet, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und schließlich hörte er den mächtigen Siegesruf, es ist vollbracht. Er sah Jesus sterben und wie dann die Naturelemente aus der Bahn gerieten. Mitten am Tage, das war von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr und in Jerusalem, da scheint die Sonne richtig heiß dann. Da wurde es plötzlich dunkel im ganzen Ort dort. Die Erde erbebte, Felsen spalteten sich, Gräber öffneten sich und wir lesen weiter, dass sogar Tote, die in den Gräbern lagen, nach der Auferstehung Jesu, da rauskamen und in die Stadt kamen. Auch wenn der Hauptmann Jesus erst seit vielleicht ein paar Stunden persönlich getroffen hatte und kennengelernt hatte, vielleicht nie zuvor die heiligen Schriften gelesen hatte oder unterwiesen wurde in den Schriften und bis dahin noch keine Predigt gehört hatte, pries er Gott und bekannte Jesus als Sohn Gottes. Matthäus beschreibt das so in Kapitel 27, Vers 54, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn, ruft er aus. Wie ganz anders lesen wir es doch von den Schriftgelehrten. Sie hatten die Schriften studiert, sie hatten die vielen Hinweise des Alten Testaments auf den Messias, auf den Befreier und Erlöser kennen müssen. Als sie Jesus fragten, ob er der Sohn Gottes ist, antwortete Jesus, ich bin es. Daraufhin jubelten sie nicht und freuten sich, endlich ist er da. Nein, sie zerrissen ihre Kleider, sie waren empört darüber und sie bezichtigten ihn der Gotteslästerung. Auf der einen Seite der gottferne Heide, der nach wenigen Stunden des Beobachtens die Gottessohnschaft Jesu erkannte. Und was geschah? Der Vorhang im Tempel, er zerriss in zwei Teile, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein durfte. Und das war ein Zeichen dafür, der Weg ist frei für Juden und für Heiden. Der Zutritt zum Allerheiligsten, zu Gott selbst, ist freigemacht worden durch den Tod Jesu. Auf der anderen Seite die frommen Juden, die es anmaßend fanden, dass Jesus sich als Sohn Gottes ausgab und ihn deswegen der Gotteslästerung bezichtigten. Und sie zerrissen vor Entrüstung ihre Kleider. Wo findest du dich wieder? Reicht dir das, was du bisher über Jesus weißt, um ihn als den von Gott gesandten Retter und Herrn anzunehmen und auszurufen, mein Retter, mein Herr? Nun, ich bin mir bewusst, dass das Wissen allein nicht genügt. Wir hatten das in den einleitenden Worten zum Lied gehört. Wenn es nicht nur ein Kopfglaube ist, ein Kopfwissen ist, wir müssen dem Herrn Jesus persönlich begegnen. In Johannes 6, Vers 44 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. wenn du dieses Ziehen fühlst und du weißt, Gott hat dich angesprochen, vielleicht heute Morgen in diesem Gottesdienst, durch die Beiträge, durch die Lieder, durch das Anspiel, durch sein Wort, dann lass die Gnade nicht achtlos verstreichen. Leg die Menschenfurcht ab, fass dir in den Entschluss und habe Mut, Rückgrat zu zeigen und komm zu Jesus. Sieh auf das Kreuz, da bezeugte er seine ganze Liebe für dich. Amen.